Willkommen beim IP-Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörer, wir haben uns ja schon öfters mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G1 aus 24 beschäftigt. Heute wollen wir uns ansehen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und dazu habe ich wieder Gerd Hübscher bei mir, der für uns im Podcast schon mehrfach über diese Entscheidung berichtet hat. Hallo Gerd.
Hallo Michael. Ja, es wird zunehmend zu meiner Lieblingsentscheidung.
Das ist schön. Auch wenn wir jetzt schon mehrfach darüber gesprochen haben, vielleicht nur ganz kurz, was war denn die Erfindung, um die es bei der G1 aus 24 gegangen ist?
Es ging um einen aerosolerzeugenden Artikel, bei dem ein aerosolbildendes Material letztendlich erhitzt wird.
Also so ein Tabakblatt zum Beispiel.
Zum Beispiel, ganz genau.
Also für die Erfindung wurde ein Patent erteilt und es gab dann einen Einspruch basierend auf einem Stand der Technik. Wie hat dieser Stand der Technik ausgesehen und vor allem, wie hat der Einsprechende argumentiert, dass das jetzt neuheitsschädlich sein soll?
Ja, es gab eine Reihe von umliegenden Stand der Technik-Dokumenten. Wirklich relevant war aber das Dokument D1, das tatsächlich alle Merkmale des Anspruchs 1 gezeigt hat, bis auf ein Merkmal, das eben strittig war, nämlich das Gathered Sheet of Aerosol Forming Material. Strittig war dabei konkret, was unter dem Begriff Gathered zu verstehen ist. Aus sich heraus und wohl auch anhand des umliegenden Standes der Technik bedeutet Gathered in irgendeiner Form gerafft oder gefaltet, um eine dreidimensionale Struktur zu erhalten. Im Absatz 35 der Anmeldung bzw. des erteilten Patents war aber eine weitere Definition, nämlich konkret, dass gathered bedeutet, dass die Tabakfolie in irgendeiner Form convoluted, folded or otherwise compressed or constricted ist. Was grundsätzlich erlaubt, dass eben beliebigere Formen dieser Faltung oder eben Komprimierung des Tabakblatts möglich werden.
Und der Stand der Technik zeigt jetzt genauso eine andere Variante.
Richtig, also in der D1 war es nicht gefaltet, in der strengen, wortsinngemäßen Auslegung, sondern es war gerollt zu einem Zylinder. Und dieses convoluted umfasst damit eben auch gerollt zu einem Zylinder. Und dementsprechend wäre, also wenn man die Auslegung des Absatz 35 heranzieht, die D1 neuheitsschädlich gegenüber dem Anspruch 1. Und das war mehr oder weniger auch die Position des Einsprechenden oder der Einsprechenden. Die Patentinhaberin hat demgegenüber gesagt, ja, es gibt ausreichend Rechtsprechung, die sagt, die Ansprüche gehen vor, die Beschreibung ist nur heranzuziehen, wenn es eben zu Widersprüchen kommt und dergleichen. Und dementsprechend ist der Anspruch neu.
Wie hat jetzt die Einspruchsabteilung gesehen?
Die Einspruchsabteilung ist der einen Rechtsprechungslinie gefolgt und hat gesagt, ja, es ist tatsächlich neu, weil der Anspruch ist aus sich heraus klar. Das heißt, es besteht keine Notwendigkeit, dass ich die Beschreibung konsultiere. Und daraufhin ist das Patent unverändert aufrechterhalten worden.
Das heißt, wir haben also einen Einsprechenden, der in Beschwerde geht und seine Ansicht von der Beschwerdekammer jetzt bestätigt wissen will.
Genau, so ist es. Letztendlich geht es jetzt im Beschwerdeverfahren ausschließlich um diese Grundsatzfrage, wie ist denn jetzt die Beschreibung heranzuziehen oder nicht heranzuziehen zur Auslegung dieses Begriffs gathered. Die Einspruchsabteilung hat die Beschreibung schlicht ignoriert und der Beschwerdeführer hat gesagt, die Definition des Absatz 35 ist Teil des Patents, sie muss berücksichtigt werden. Die Definition ist auch technisch sinnvoll, sie widerspricht keinem Fachverständnis, also es gibt jetzt keinen Widerspruch, den ich zugunsten der Ansprüche auflösen müsste. Es ist auch ausdrücklich formuliert und umfasst damit eindeutig auch so spiralförmig gewickelte Strukturen, wie es in der D1 ist und damit ist es neuheitsschädlich. Die Patentinhaberin hat letztendlich das wiederholt und hat gesagt, ja, also es gibt eben den Vorrang der Ansprüche, the primacy of claims, und nur wenn der Begriff unklar oder mehrdeutig ist, dann darf die Beschreibung herangezogen werden, das sei dann nicht der Fall. Und damit ist Gathered Sheet für den Fachmann eindeutig und der Absatz 35 ist nicht maßgeblich.
Damit ist man aber dann offensichtlich zu einer Frage gekommen, die bisher in der Geschichte des Europäischen Patentamts unterschiedlich beurteilt wurde, wo es scheinbar unterschiedliche Rechtsprechungslinien gab. Und das wurde der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.
So ist es. Letztendlich hat die Kammer festgestellt, dass die Rechtsprechung in Bezug auf die Berücksichtigung der Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche nicht einheitlich ist und hat daher an die Große Beschwerdekammer vorgelegt, ja, kurz gefasst mit der Frage, ist denn die Beschreibung heranzuziehen? Es gab da noch so ein paar Nebenfragen, nämlich was ist die Rechtsgrundlage dafür, aber damit haben wir uns ausführlich schon an anderer Stelle beschäftigt.
Ja, da dürfen wir verweisen auf unsere zweite Staffel. Da haben wir uns das in 3 Folgen näher angeschaut. Das waren Folgen 11, 12 und 25. Vielleicht kannst du uns nur mal kurz zusammenfassen, wie hat die große Beschwerdekammer die Frage beantwortet, bevor wir uns dann den weiteren Verlauf des Falls anschauen können.
Ich fasse das wirklich sehr kurz zusammen, nämlich die Beschreibung und die Zeichnung sind immer heranzuziehen.
Das heißt, nachdem das geklärt ist, wird der Fall wieder an die Beschwerdekammer zurückgehen und die muss jetzt darüber entscheiden, wie mit dem konkreten Einzelfall umzugehen ist. Wird denn jetzt der Patentinhaber reagiert?
Ja, der Patentinhaber hat in dem Fall jetzt natürlich ein gewisses Problem gehabt, weil die Entscheidung der großen Beschwerdekammer ein massiver Erfolg für die Argumentation der Beschwerdeführerin war. Er hat es versucht, die G1 aus 24 möglichst eng zu interpretieren, weil es eben in der G1 aus 24 konkret heißt, dass die Ansprüche weiterhin den Ausgangspunkt bilden für die Interpretation. Und es ist auch ein neuer Begriff eingeführt worden in der G1 aus 24, nämlich das Consulten der Beschreibung und der Zeichnung, wo nicht ganz klar war, meint das jetzt das Gleiche, was sonst immer gemeint war, vor allem auch im Lichte des Artikel 69, oder was bedeutet consulted, ist es zwingend oder nicht? Und darauf hat sich die Patentinhaberin aufgehängt und hat auch mehr oder weniger ein zweistufiges Modell entwickelt und hat gesagt, na gut, zunächst liest der Fachmann den Anspruch isoliert und erst im zweiten Schritt schaut er ergänzend in die Beschreibung zur Auslegung. Und wenn er das macht, erkennt er, dass die Definition in diesem Absatz 35 eigentlich nicht zum Rest des Patents passt. Das heißt, er hat das durchaus dann holistischer gesehen und hat gesagt, ja, also es gibt eigentlich auch Ausführungsbeispiele und die einzige Stelle in dem Patent, wo eben dieser Begriff Gathered Sheet weiter ist, ist dieser eine Absatz und dementsprechend kann die Gesamtoffenbarung jetzt nicht so ausgelegt werden.
Ich gehe mal davon aus, der Einsprechende wird sicher anders gesehen haben und die G1 aus 24 wird ihm da sicher Rückenwind verschafft haben.
Ja, der hat sich natürlich argumentativ in einer sehr komfortablen Situation befunden. Er hat gesagt, die G1 aus 24 lässt schlicht keinen Raum dafür, die Definition im Absatz 35 zu ignorieren. Die Beschreibung muss tatsächlich zur Auslegung auch verwendet werden und er hat auch ganz bewusst diese Zwei-Stufen-Theorie der Patentinhaberin angegriffen, weil die Auslegung sei ein einheitlicher Vorgang und das Entscheidende war eben, dass auch dieser Absatz 35 keinen Widerspruch zur restlichen Offenbarung einführt.
Ich glaube, das waren jetzt die wesentlichen Positionen, die es in diesem Beschwerdeverfahren gegeben hat. Wie hat es die Kammer jetzt gesehen?
Ja, die Kammer hat sich zunächst einmal bemüßigt gefühlt, diesen Begriff Consulting einzuordnen und hat da erfreulicherweise, also selbst wenn es nur eine AT-Entscheidung war, aber doch erfreulicherweise aufgeräumt und hat gesagt, also mit Consulting ist nichts anderes gemeint als mit den Begriffen, die ohnehin schon in der Rechtsprechung verwendet wurden und auch im Artikel 69 verwendet werden. Das heißt also, Consulting ist gleichzusetzen mit referring to, using oder taking into account. Das sind funktional Synonyme, die alle bedeuten, dass die Beschreibung verwendet wird, um die Bedeutung der Anspruchsbegriffe zu bestimmen. Auch dieser Zwei-Stufen-Theorie, die an sich auf durchaus schlaue Weise da eingeführt worden ist von der Patentinhaberin, dem hat die Kammer eine klare Absage erteilt, auch gestützt auf die G1 aus 24, weil diese Ansprüche, Beschreibung und Zeichnung gesammelt gelesen werden und die Auslegung des Anspruchs ja erst anhand der Beschreibung möglich sei.
Das würde also bedeuten, ich kann eigentlich ein Patent und einen Patentanspruch eigentlich nur dann sinnvoll auslegen, wenn ich auch gleichzeitig die Beschreibung mit dabei habe.
So sieht es die Kammer, genau.
Zu welchem Ergebnis kommt man denn jetzt, wenn man so auslegt?
Naja, die Kammer musste sich dann noch ein bisschen damit auseinandersetzen, was bedeutet jetzt diese holistische Auslegung dahingehend, dass ja die Patentinhaberin argumentiert hat, dass es Ausführungsbeispiele gibt, die eben genau nicht eine zylindrische Wickelung dieses Gathered Sheet bedeutet. Da hat sich die Kammer insofern damit auseinandergesetzt, dass sie gesagt hat, naja, diese Ausführungsbeispiele sind eben Ausführungsbeispiele, also es sind nur mögliche Varianten der Erfindung. Es steht aber nirgends drinnen, dass das einschränkend zu verstehen wäre. Also es ist durchaus denkbar, dass das halt noch andere Ausführungsformen gibt, die halt nicht geoffenbart sind, aber es hat schlicht keinen Widerspruch erzeugt. Und vor dem Hintergrund war es der Kammer auch möglich, dem Einsprechenden vollinhaltlich zu folgen, und eben zu sagen, gathered umfasst nach dieser Definition im Absatz 35 alt folded, convoluted oder otherwise compressed or constricted. Und dementsprechend ist das genau die Struktur, die auch in der D1 geoffenbart ist. Dementsprechend fehlt es an der Neuheit und dementsprechend fällt der Hauptantrag.
Wenn du jetzt sagst Hauptantrag, dann gab es wohl auch noch einen Hilfsantrag.
Es gab einen Hilfsantrag und zwar hat Philip Morris tatsächlich einen sehr schlauen Schachzug gemacht. Und zwar hat der Hilfsantrag die Ansprüche unverändert gelassen und einfach nur den Absatz 35 gestrichen. Was natürlich im Lichte der 1 aus 25 sehr interessant ist, aber darum geht es heute ja noch nicht.
Diesen Fall, zumindest den Beginn, haben wir im Podcast ja schon an einer anderen Stelle besprochen. Aber jetzt konkret zurück, wie hat sich die Kammer zum Hilfsantrag gestellt?
Naja, zunächst stellt sich mal die Frage, wie reagiert die Einsprechende auf diesen Hilfsantrag und natürlich so, wie Einsprechende immer reagieren, nämlich es ist
verspätet.
Verspätet, ganz klar. Ja. Der Hilfsantrag ist auch als Reaktion auf die Gänze aus 24 eingereicht worden. Das war also nach der Ladung zur ersten mündlichen Verhandlung, die ja bereits vor der Vorlage an die Große Beschwerdekammer erfolgt ist. Und damit hat die Kammer das Problem gehabt, dass sie jetzt in ihrer eigenen Discretion entscheiden musste, liegen da jetzt außergewöhnliche Umstände vor? Sie hat gemeint, ja, die Vorlage an die Große Beschwerdekammer sind außergewöhnliche Umstände. Dementsprechend wird der Hilfsantrag zugelassen. Zumal er auch ausreichend vor der mündlichen Verhandlung, nämlich der zweiten mündlichen Verhandlung, eingebracht wurde.
Das heißt, man kann also sagen, wenn eine Große Beschwerdekammerentscheidung mitten in diesem Beschwerdeverfahren stattfindet, dann sind die Wahrscheinlichkeiten größer, dass man auch danach eventuell noch Stellung nehmen kann. Das klingt eigentlich sehr freundlich von den Beschwerdekammern.
Ich würde mich nicht darauf verlassen. Aber
sowieso nicht, ja.
es scheint so, ja. Vielleicht war das auch im Wissen der Kammer, wie es dann weitergeht. Also ich sehe da schon immer wieder die Tendenz der Beschwerdekammern, dass sie, wenn sie schon wissen, dass es ohnehin nichts bringt, dann eher Anträge zulassen, um sich die Diskussion zu ersparen.
Ja, das bringt uns ja damit unmittelbar zum Ergebnis dieses Verfahrens, nämlich was den Hilfsantrag betrifft.
Ja, was glaubst du denn? Also was bedeutet dann jetzt in dem Licht das Streichen des Absatz 35?
Ja, vermutlich wird die Offenbarung überschritten sein. Das wäre zumindest mein erster
Ansatz. Das habe ich auch gedacht und ich habe mir gedacht, unheimlich spannend. Vor allem, was bedeutet das jetzt, wenn ich die Bedeutung drehen kann, auch im Lichte der 1 aus 25 und jetzt plötzlich mein Patent was ganz anderes bedeutet, als es ursprünglich beim Einreichzeitpunkt war. Aber nein, diese Spannung kann ich nicht bieten. Der Einsprechende hat dann auch 123.3 angezogen. Auf den ersten Blick verblüffend, aber dieser Absatz 35 hat ja zwei Elemente gehabt. Das eine Element, dass es eben den Begriff Gutted Sheet erweitert im Hinblick auf Gerollte. Es war aber auch eine Einschränkung in Bezug auf, wie die Struktur generell ist von diesem Gutted Sheet. Also es ging auch darum, dass das irgendwie cylindrical und was ich auch immer ist. Dementsprechend, wenn man das also aufteilt und sagt, also gut, es gibt einen Element, der das engt vielleicht den Schutzbereich ein, es gibt aber ein anderes Element, das erweitert es umgekehrt, dann hat man nicht nur eine 123.2-Thematik, die ist nämlich überhaupt nicht diskutiert worden an der Stelle interessanterweise, sondern insbesondere eine 123.3-Thematik.
Da könnte man noch einen Hilfsantrag versuchen und dann diese zweite Erweiterung einfach nicht vornehmen.
Das wäre spannend gewesen, wäre dann wahrscheinlich tatsächlich eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung gewesen und hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es alles nicht mehr passiert. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass da so ein Herumgeplänkel in so einem späten Verfahrensstadium dann auch tatsächlich nicht mehr zugelassen worden wäre.
Gut, das bedeutet also, sämtliche Hilfsanträge haben sich als unzulässig erwiesen. Vorlage an die Große Beschwerdekammer stand auch keine mehr im Raum. Das heißt, damit musste das Patent letztendlich widerrufen werden.
Genau. Es gab dann noch einen kleinen Streit um die Kosten. Also der Einsprechende hat sich einen Kostenersatz wegen der zweiten mündlichen Verhandlung gewünscht. Patentinhaber hat die notwendig gehalten, immer aufgrund der Vorlage an die Große Beschwerdekammer. Da ist die Kammer dann aber mehr oder weniger zum Ausgleich der Patentinhaberin gefolgt und hat gemeint, die zweite Verhandlung war sachlich gerechtfertigt und daher kein Kostenersatz.
Hätte ich mir jetzt zwar auch auf Anhieb auch gedacht, aber.
Ja, also ist ja nicht wirklich spannend. Das wäre vorher viel spannender gewesen, aber ja.
Gerd, nachdem du jetzt so viel Zeit mit dieser Entscheidung verbracht hast und mit allen Aspekten, was ist denn dein persönliches Fazit jetzt, wo die ganze G1 aus 24 Saga endgültig abgeschlossen ist?
Ich befürchte, sie ist nicht abgeschlossen. Ich befürchte, wir werden dann noch unser blaues Wunder erleben im Rahmen der G1 aus 25. Aber ich finde jetzt die G1 aus 24 für sich auch in der Anwendung der T-Entscheidung, auch wie sie gechallenged wurde durch die Patentinhaberin, durchaus schlüssig. Also ich finde die Argumentation sehr sorgfältig dahingehend zu schauen, was ist denn tatsächlich der Offenbarungsgehalt der Beschreibung? Ich finde es auch sehr vernünftig, dass man sagt, man kann den Ansprüchen, wenn man die G1 aus 24 korrekt anwendet, keine Bedeutung beimessen, ohne die Beschreibung zu lesen. Das finde ich auch erkenntnistheoretisch sehr vernünftig. Ich weiß, es gibt Gegenstimmen dazu, die überzeugen mich persönlich aber nicht.
Gut, dann freut es mich, dass du, lieber Gerd, mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer und dem, was dann danach herausgekommen ist, zufrieden bist und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.